NFL-Saison ist zurück. Endlich! Wir haben die ersten Spiele gesehen, die ersten Preseason-Spiele und die ganzen Fragen, die sich um die Preseason-Spiele ranken, die wollen wir heute natürlich im aktuellen Podcast hier beim GFA-Pod im NFL-Tuesday heute ein bisschen später. Bitte entschuldigt das aufgrund der Hitzewelle, die wir erfahren haben, etwas später in der Woche für euch präsentieren. Viele Themen, die uns natürlich beschäftigen jetzt nach den ersten Preseason-Spielen, nach der Woche Training Camp, die wir jetzt seit unserer letzten Episode erleben durften. Viele Themen. Wir haben wieder die National Anthem im Programm. Wir haben Verletzungen mal wieder im Programm. Wir haben erste Eindrücke von den Spielern, besonders natürlich von den hohen Draft-Picks im Programm. Wir haben Deflategate 2.0 natürlich mit drin und alles andere, was uns noch so bewegt hat, beziehungsweise was der gute Christian sich auch noch sonst hier so für die heutige Episode rausgesucht hat. Hallo Christian.
Wasa.
Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Hallo.
Ja, das ist mir neulich wieder untergekommen. Ich habe eine Folge My Name is Earl geguckt und da kam das wieder von einem Typen, der so eine Kurzzeit-Gedächtnisverlustgeschichte hat und der war dann noch in dem Trend von den 90er Jahren drin und da dachte ich mir, starte ich die heutige Folge mal so. Also, ja, hi Felix, hallo liebe Zuhörer, wie schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und uns auch die Verspätung verziehen habt. Das war diese Woche etwas kompliziert.
Es war wirklich nicht ertragbar. Also wir konnten es wirklich nicht machen. Es war zu heiß. Also ich glaube, der Computer wäre geschmolzen, wenn der jetzt noch angewiesen wäre und natürlich hier in Hochleistung unsere Programme hat laufen lassen müssen. Ja. Das wäre schwierig geworden und wir wären natürlich irgendwie auch eingegangen, weil man kann jetzt nicht so irgendwie die Fenster groß aufmachen, zumindest nicht bei mir hier. Sonst bekommt ihr mehr Sirenen oder ähnliches mit als Stimmen von Christian.
Und ich glaube, mein Laptop hätte das vielleicht tatsächlich nicht überstanden, weil das ja so ein Gaming-Laptop ist, der ja so auch schon ganz gerne mal, ich glaube, an die 60, 70 Grad heiß wird. Wenn es draußen kühl ist und wenn dann die Umgebungstemperatur noch so heiß wird, dann könnte es tatsächlich sein, dass er an seine Grenzen kommt. Aber dafür sind wir ja jetzt hier. Und wie du sagtest, Football is back. Das haben wir jetzt auch schon ein paar Mal im Podcast gesagt. Also da sollte man sich vielleicht mal auf ein Datum einigen.
Wir haben gesagt Training Camp. Also Football is back im Sinne von Training Camp. Jetzt ist Football back im Sinne von echten Spielen. Also wir haben
wirklich... Haben wir sie sogar am 13. März gesagt, als die offizielle Saison gestartet ist, als das offizielle Liga
ja
gestartet ist.
Ja, auch. Football is back, die offizielle Liga, die Saison hat gestartet. Football is back, Training Camp ist da, Football is back, Minicamp haben wir es auch schon gesagt. Wir haben es ein paar Mal gesagt, ja, auf jeden Fall, aber ich finde, es hat auch immer irgendwie gepasst. Kleiner Service, jetzt hätte ich fast gesagt Tweet, aber wir befinden uns ja nicht im Twitter-Universum jetzt gerade in dem Moment. Kleine Service-Ansage. Madden 19 ist draußen. Wir beide, Christian und ich, sind schon stolze Besitzer von Madden. Können wir generell empfehlen, aber wir wollen nicht über das Spiel sprechen. Wir wurden mehrfach auch bei Twitter gefragt, gibt es, wenn man Madden kauft, eben auch einen Gutschein für den NFL Game Pass? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Das war in den vergangenen Jahren häufiger mal der Fall. Leider dieses Mal nicht. Nichtsdestotrotz gibt es aber dieses Jahr die Möglichkeit, beim NFL Game Pass zumindest nicht alles auf einmal bezahlen zu müssen. Finde ich ganz angenehm, zumindest diesen kleinen Weg gehen zu können. Und zwar gibt es die Möglichkeit, über vier Zahlungen à 40 Euro zu leisten, um dann eben den Game Pass in der Pro...
45, glaube ich, oder?
Nein, 40.
Bei mir hat er 45 angezeigt.
Tja.
Ja, stimmt, es war auch 180 Euro, das war teurer als sonst. Ja, muss man nochmal gucken.
Also 4x40 Euro für alle, die sich gerne kaufen möchten, dann muss man das nicht auf einmal bezahlen. Ist sehr angenehm.
Genau, das ist übrigens keine Werbung, das machen wir aus freien Stücken. Na, wenn wir schon hier rechtsgetreu immer arbeiten wollen, dann müssen wir das natürlich auch erwähnen.
Kriegst du nichts dafür, nicht. Christian?
Nee, leider nicht. Ein gratis Game Pass findet. Aber nee, das ist nicht der Fall. Und dann können wir auch direkt mit Madden weitermachen. Ne? Also, da gab es ja auch so eine leichte Kontroverse, dass Madden bzw. EA die Musik von Big Sean zensiert hat, mehr oder weniger. Es war wohl auch schon im letzten Jahr so, dass aus einem Lied von Big Sean der Name Kaepernick rausgestrichen wurde oder rausgebiept bzw. einfach leiser gemacht wurde, so wie es halt bei Fluchwörtern der Fall ist. Und das hat jetzt dieses Mal auf jeden Fall Wellen geschlagen. Im letzten Jahr habe ich das nicht mitbekommen. Und Madden hat dann auch relativ direkt reagiert und gesagt, es tut uns leid, das war ein Missverständnis. Wir hatten gedacht, weil wir nicht die Lizenzen hätten, Kaepernick ins Spiel reinzupacken selbst. Also das geht natürlich auch nicht, weil EA kauft die Rechte von der NFLPA, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und oder von den aktiven Spielern. Wahrscheinlich so von den aktiven Spielern. Und Kaepernick ist ja gerade nicht bei einem Team und dementsprechend haben sie auch nicht die Rechte. Und die haben sich halt damit rausgeredet, dass sie dachten, sie können ihn nicht ins Spiel reinpacken, dann müssen sie ihn quasi auch aus der Musik rausschneiden, was ich halt doch insgesamt für eine relativ schwache Ausrede halte.
Ja, absolut. Denn das in meinen Augen ist das Lied ja, muss man ja anders bewerten in dem Moment. Also der Artist hat das ja sozusagen zur Verfügung gestellt, Madden. Und wir sehen das häufiger auch bei anderen, beispielsweise Konsolenspielen, werden häufig Namen wie LeBron James, der wird ja in jedem dritten Rap-Song, der dann irgendwie für Sportspiele benutzt wird, irgendwie als Name benutzt. Und da bin ich mir dann auch nicht sicher, ob da die Publisher sich da immer diese Gedanken machen. Von daher finde ich es etwas schwierig, diese Aussage von EA. Ich glaube, das war eher relativ aktiv, also, dass sie das eben rausgeschnitten
das
haben.
Das denke ich auch. Also ich denke auch, dass das gemacht wurde nach dem typischen Motto, okay, solange es keinem großartig auffällt, dass keine großen Wellen schlägt, lieber so rum, als dass wir dann Shitstorm bekommen, indem dann Fox and Friends oder Konsumenten quasi dann auf die Barrikaden steigen, ne?
Ja.
So lieber etwas Unkontroverses produzieren, damit man maximalen Gewinn einfahren kann.
Genau. Gucken wir ein bisschen auf die Preseason-Spiele jetzt, Christian, weil die sind ja jetzt ganz aktuell. Das gibt uns auch, wenn wir jetzt ein bisschen verschieben mussten, unsere Folge in der Woche, diesen Vorteil so ein bisschen, dass wir uns über die vergangenen Preseason-Spiele zumindest so grob ein bisschen unterhalten können. Nein, wir haben nicht alle Preseason-Spiele geguckt. Dafür ist es auch wirklich nicht spannend genug, alle Preseason-Spiele zu gucken. Aber es gibt auch so ein paar Storylines, die wir natürlich rausgezogen haben. Und ganz interessant war natürlich das Aufeinandertreffen der Cleveland Browns, über die ja momentan extrem viel geredet wird. Die sind ja im Grunde genommen die neuen Patriots, was die Media Coverage angeht. Baker Mayfield, der First Overall Pick, hat gespielt. Dann haben wir Saquon Barkley gesehen, der Top Pick der Giants, der direkt mit seinem ersten Lauf im Spiel, ich glaube 39 Yard Run hingelegt hat, und da dann schon die ersten Tweets hat man dann schon gesehen, ging dann raus, okay, Saquon Barkley wird eine größere Saison haben als Ezekiel Elliott in seinem ersten Jahr, und ja, dann, ich glaube, ähnliche Stories habe ich dann auch über Baker Mayfield gelesen, also er hat gut gespielt, aber wir müssen natürlich immer bedenken, es ist Preseason Football, und man hat auch gesehen, dass die Intensität natürlich nicht unbedingt so war, wie man sich das von einem Week 7, 8, 9 Spiel denken würde.
Ja, selbst Week 1, ne? Das ist halt einfach das Problem. Das ist in der Regel, hast du Vanilla Offenses gegen Vanilla Defenses. Da wird halt kein Gameplan gemacht, und das kann man halt echt nicht für bare Münze nehmen. Man kann sicherlich Tendenzen ablesen, und Baker Mayfield hat auch echt ein ziemlich passables Spiel gemacht. Also ich glaube, alle Pässe von ihm habe ich mir angeguckt. Da waren schon echt ein paar schöne Bälle bei. Ich meine, der Touchdown zu David Njoku, der wurde, glaube ich, auch mehrmals bei Twitter in Videoform geteilt. Der war schon echt schön. Er hat den Ball halt dahin gepackt, wo er ihn halt hinwerfen muss für den Tight End, relativ weit nach oben. Insofern relativ safe. Hat echt ein paar ganz gute Läufe, glaube ich, auch gehabt. Zwei Stück, da bin ich mir nicht ganz sicher. Und eine gute Pocket-Präsenz gezeigt. Also da kann ich wirklich sagen, also für meine Brownies, da sind die Vorzeichen eigentlich insgesamt ganz gut, auch wenn es jetzt gerade natürlich wieder den Trade gab von Callaway und Callaway ist ja der.
Der wurde gesperrt. Oder wird
noch nicht.
Er wird wahrscheinlich gesperrt, oder?
Ja, er hat ja selber behauptet, dass das Marihuana war, das in seinem Wagen war, nicht seins war, weil der Wagen gerade quasi von Florida erst nach Cleveland überführt wurde von irgendwelchen Leuten, und das Gras sei von denen gewesen, und ob das als Verteidigung reicht.
Das ist ja auch der Klassiker, wenn du einen Wagen aus Florida bekommst, dann musst du halt erstmal ins Handschuhfach gucken
und genau,
das Gras raussuchen.
Ja, das ist so ein bisschen die Sache, also da muss man mal gucken. Aber der Wide Receiver, First Round Pick von vor zwei Jahren.
Coleman.
Ja, genau. Wurde getradet für einen 7th-Round-Pick in 2020. Also so, das ist so das nicht das nächste, aber das vornächste quasi vor nichts. Also das nächste, was man bekommen kann, ist ein Conditional 7th-Rounder quasi. Und das zweitnächste, was man bekommen kann, ist ein 7th-Rounder in 2 Jahren so ungefähr.
Ja,
also das, da ja. Also, ist einfach nur ein Dump, also das kann man nicht anders nennen.
Also da kann man noch besser fragen, ob das gegnerische Team vielleicht irgendwie beim Training Camp mal eine Barbecue-Session schmeißt. Also ich glaube, das bringt irgendwie mehr als der 7th-Runden-Pick in 2000, was ist es, 20? 21? 20?
2020, ja. Ja, ein kleiner Vorteil ist natürlich, dass die Garantien vom Cap runtergehen. Ne? Das ist ja, so die klar. Sache. Das ist noch ein weiterer Vorteil. Deswegen ist es halt nicht ein kompletter Dump. Ne? Also es ist schon besser, einen 7th-Runden-Pick zu bekommen, als ihn zu cutten, weil man dann noch Dead Money mit sich rumschleppt. Aber je nachdem natürlich, wie die Offsets sind. Aber das ist schon so eine Sache. Man sieht, dass John Dorsey, der neue General Manager bei den Browns, mit der Arbeit von Sashi Brown nicht so ganz d'accord ist und dementsprechend da eine relativ große Umstrukturierung vornimmt.
Ja, absolut. Also du hattest es, glaube ich, dann auch noch mal bei Twitter noch mal retweetet oder selber noch mal getwittert. Die Auflistung der ehemals First-Round-Picks der Cleveland Browns, denen, abgesehen von jetzt eben den aktuellen und ich glaube Myles Garrett, keiner mehr bei dem Team ist. Und
Myles Garrett, ja, ich glaube, ja.
Und einige derer, die vor ein paar Jahren erst gedraftet wurden, gar nicht mehr aktiv im Football unterwegs sind, was natürlich einerseits sein kann, dass die Browns wirklich so schlecht scouten, dass sie einen Spieler draften, der noch nicht mal Potenzial hat für die Liga und dann noch in der ersten Runde. Oder aber, dass sie durch ihre Kultur, die sie da in den letzten Jahren gepflegt haben, Spieler einfach, muss man sagen, in Anführungsstrichen runtergewirtschaftet haben, sodass sie dann für den Markt einfach völlig verbraucht waren und keine Chance mehr hatten. Also das war schon erschreckend, diese Liste der Draft-Picks in der ersten Runde von den Cleveland Browns in den letzten, ich glaube, es ging fast 7, 8 Jahre zurück, ne?
Und ja, wobei man auch, das muss man schon so ein bisschen in Relation setzen. Ich meine, wenn man sich die Patriots jetzt anschaut als Gegenbeispiel, da sind halt auch nicht mehr so viele First-Rounder aus den Jahren dabei, ne? Also du hast 2012.
Ja, aber die sind halt zumindest noch, wenn ich jetzt mal so aus dem Gedächtnis spreche, in der Liga noch aktiv oder hatten zumindest noch eine Karriere. Wenn es jetzt, keine Ahnung, so ein Chandler Jones ist, wo du jetzt siehst, okay, der hat letztes Jahr die Liga angeführt in Sacks, ist absoluter Top-Defensive End und ja, den haben sie halt rausgeschmissen, dann kann man jetzt fragen, beziehungsweise getradet, ob das jetzt gut oder schlecht war, aber zumindest hat er sein First-Round-Talent unter Beweis gestellt und
da hast du recht.
Fehlt bei den Browns halt absolut.
Ja, ist natürlich auch immer problematisch, also es hängt auch nicht immer nur am Talent, häufig ist es ja auch so, dass gerade bei den schlechten Teams dann alle 2, 3 Jahre neuer General Manager und neuer Coach reinkommt, die dann unter Umständen so ein anderes Schemata mitbringen, jetzt, ob sie jetzt eine 4-3 oder 3-4 Defense spielen und dann dementsprechend Spieler von dem Skillset rausfallen, weil sie halt nicht mehr in das Schema reinpassen. Das ist so die eine Möglichkeit, aber du hast schon recht, dass da echt, es ist einfach nur ein Unfall, ne? Also kann nur hoffen, dass es jetzt aufhergeht und Baker Mania lässt schon so ein bisschen hoffen, ne?
Er lässt auf jeden Fall hoffen. Auch da sind natürlich die Cleveland Browns gerade sehr im Fokus. Hard Knocks, die alljährliche Begleitung eines Teams während des Training Camps, ist ja jetzt angelaufen. Könnt ihr übrigens auch alle nachgucken. NFL zeigt das Ganze auch in der, wenn ich es mal so nennen darf, Mediathek. Also da könnt ihr das finden und euch die bereits erste ausgestrahlte Episode angucken.
Aber nur im Game Pass meinst du dann jetzt, oder?
Nee, auch so.
Ach so, okay. Ich habe neulich zufällig gelesen, dass ich glaube, dass das auch RAN überträgt. Irgendwie die ersten 2 Folgen übertragen die, glaube ich, dann geil. Mit deutschen Untertiteln wahrscheinlich oder so an.
Gedubbt von Jörg von Torrer.
Möglich. Nein, ich habe keine Ahnung. Das müsstet ihr dann googeln. Ich habe das nur irgendwie nebenbei gelesen und da nicht weiter recherchiert.
Ja, okay. Auf jeden Fall sieht man da schon ganz schön zwei Themen, die wir vielleicht auch noch ganz kurz anschneiden können. Einerseits die selbst in dem Team vorhandene Unkenntnis über den Stand von Josh Gordon. Also Josh Gordon ist ja immer noch nicht zurück bei den Browns. Er wird auch weiterhin noch fehlen, auch in das Training Camp weiter hinein noch fehlen. Und da natürlich vor ein paar Wochen aufgenommen bereits, war selbst Dorsey, der General Manager, oder auch Hugh Jackson, der Head Coach, waren nicht imstande, wirklich in Meetings zu sagen, was wirklich Stand der Dinge ist, wann er zurückkommen wird, wie er zurückkommen wird. Also das bleibt eine extrem spannende Geschichte um Josh Gordon. Man kann es nur hoffen, wenn man sich das ganze Surrounding um ihn anguckt, die letzten Jahre vor allen Dingen anschaut. Es gab da auch vor ein paar Jahren eine sehr, sehr interessante Dokumentation über ihn, als er wirklich sehr offen über seine Drogenproblematik und seine Sucht gesprochen hat. Man kann wirklich nur hoffen, dass er es jetzt schafft, damit dann umzugehen und zurückkommt aufs Feld. Denn wenn er zurückkommen würde, ja, das wäre dann großartig. Vor allen Dingen, weil man, und das kann man ja auch noch kurz ansprechen, Dez Bryant ja jetzt wieder im Gespräch ist bei den Browns.
In der Tat, ja, das war auch irgendwie, also das war so eine doppelte Posse irgendwie. Das fand ich echt extrem unprofessionell mal wieder, wo ich jetzt gedacht habe, wenn mit John Dorsey hast du dann, da kehrt so dieses NFL-Professional, Verhalten wieder so ein bisschen zurück. Und dann wurde irgendwie eine halbe Woche lang rumgerätselt, was mit Josh Gordon ist, der ja quasi, wenn er in diesem Jahr jetzt keine Acute Season bekommt, dann im nächsten Jahr wieder ein Exclusive Rights Free Agent wäre, also wieder nur für ein Apple und ein Ei spielen müsste. Wenn er sich jetzt halt nicht bis letzten Dienstag, da war der Stichtag, 30 Tage vorm Start der Regular Season, wenn er sich da nicht zum Camp melden würde, würde er halt diese Acute Season nicht bekommen.
Football ist back, Christian, nur noch 30 Tage.
Hast recht, weniger als 30. Aber das war irgendwie auch so eine komische Posse, die da wieder rumgegangen ist. Keiner wusste wirklich Bescheid und da frage ich mich auch so, okay, das musst du doch als Front Office wissen, dass wenn ein Spieler sich nicht zum Camp meldet, aber dies aufgrund von gesundheitlichen Problemen tut oder von irgendeiner Notsituation. Das ist so, ist nämlich die Ausnahmeregelung im CBA, dass er dann trotzdem quasi eine Acute Season bekommt und das dann mehr oder weniger so zählen würde, als wenn er schon auf der Non-Football Injury List quasi gelandet wäre. Also das ist irgendwie, das wirkte für mich sehr unprofessionell. Aber ist erstmal gut für Josh Gordon, dass er die auf jeden Fall im Sack hat und dann im nächsten Jahr als Restricted Free Agent den Status erreichen wird. Ja. Also quasi ein Jahr näher an der richtigen Free Agency dran. Für den Fall, dass natürlich alles gut läuft. Und die andere Geschichte ist die ganze Dez Bryant-Geschichte. Da haben die Browns nämlich selber rausgeleakt, dass sie auf einen Rückruf quasi von ihnen warten würden und der noch nicht gekommen wäre. Und da habe ich mir auch gedacht, so, okay, das ist jetzt auch nicht so unbedingt der übliche Weg, den man macht, dass man da quasi so auf diese Art und Weise Druck aufbaut auf den Spieler. Aber es hat funktioniert. Dez Bryant hat sich per Twitter gemeldet und gesagt, dass er so Mitte nächster Woche, ich glaube Donnerstag, hat dann Rapsheet berichtet, dass er dort wohl dann bei den Cleveland Browns auflaufen wird und dann wird man mal weitersehen, ob Dez Bryant dann ja bei den Cleveland Browns verbringen wird oder doch noch wartet, ob er ein besseres Angebot bekommt.
Ja, also herrlich, muss man wirklich sagen, von den Browns mal wieder geleitet, diese ganze Story, um Dez Bryant zu sagen, so, ja, wir haben ihm gesagt, wir würden nicht gerne einen Vertrag nehmen, wir warten jetzt auf seinen Rückruf, 3 Wochen später hat er immer noch nicht zurückgerufen. Könnte man auch vielleicht nochmal nachfragen oder ihn vielleicht auch mal bei Twitter anschreiben, weil offensichtlich ist er da irgendwie besser zu erreichen. Und ja, auf der anderen Seite natürlich Dez Bryant, der dann auch immer wieder verlauten lässt, also er muss sich ganz sicher sein, bevor er irgendwie was unterschreibt. So langsam läuft ihm die Zeit auch so ein bisschen davon. Vor allen Dingen erhöht er nicht unbedingt die Nachfrage oder seinen Marktwert, wenn er das ein oder andere Team noch weiterhin verprellt. Also wir wissen das von
den Ravens. Ich glaube, sein Marktwert ist allgemein nicht mehr so hoch. Also ich glaube, das ist, der hat, glaube ich, echt ein relativ schweres Standing.
Ja, aber du kannst einen niedrigen Marktwert auch immer noch weiter kaputt kloppen, ne?
Das stimmt, ja.
Und wie gesagt, also zum Beispiel die Ravens, die ja relativ schnell mit ihm im Gespräch waren, wären halt für ihn, finde ich, ein sehr, sehr guter Spot gewesen, deutlich besser als die Browns zum Beispiel.
Ja, aber er wollte ja keine 3 Jahre, ne? Das war das Problem. Also ja. Das hatte er zumindest gesagt, ob das dann am Ende stimmt oder nicht. Er hat gesagt, er wollte einen Jahresdeal, um sich unter Beweis zu stellen und dann im nächsten Jahr nochmal in die Free Agency reinzugehen. Also insofern, naja. Aber erinnert mich so ein bisschen an die Online-Dating-Welt, das Stichwort Ghosting, das ist ja, mittlerweile hat ja alles immer einen Namen, wenn man sich nicht mehr zurückmeldet einfach quasi und dann zu einem Geist wird. Das ist ja auch ungefähr bei allen Online-Matches, die man sammelt, 80% der Matches, die man anschreibt und 80% der Matches, die einen selber anschreiben, schreibt man ja in der Regel nicht zurück, das ist ja so das übliche Verhalten.
Ist das so?
Habe ich gehört.
Okay. Ja, noch kurz vielleicht, ich hatte es vorhin angesprochen, dann können wir das abrunden. Dieses Preseason-Spiel auf jeden Fall. Die Giants, wie gesagt, Saquon Barkley sah verdammt gut aus. Wie gesagt, ich hatte es angesprochen, Max Kellerman, den Christian, einer der auf jeden Fall der Reporter oder der, die im Showbiz NFL unterwegs sind, die Christian definitiv nicht mag, denn er gehört zu diesen Schreihälsen bei ESPN, hat direkt gesagt, okay, die Saison von ihm wird besser als die von Ezekiel Elliott. Dürfen wir gespannt sein, auf jeden Fall sah er verdammt stark aus und ja, die ganzen Fragen, warum die Giants jetzt wirklich an der Position einen Running Back nehmen, scheinen fürs Erste nicht mehr relevant zu sein.
Ja, aber es ist ja immer so. Ich meine, so einen Pick kannst du halt erst nach 4-5 Jahren ordentlich bewerten, ne? Das ist so die Sache. Und ich kann auch erst in 4-5 Jahren triumphierend sagen und sagen, ja, selber schuld. Ja. Wenn dann Sam Darnold in dem Schwesterverein in New York bei den Jets der Perennial MVP-Kandidat wird und mit den Jets 6 Super Bowls in Folge gewinnt.
Sonst vielleicht noch für alle Giants-Fans eine kurze Info, die ist jetzt nicht wirklich brandheiß, aber mehrere Beat-Reporter, also die nah an dem Team dran sind, haben in den vergangenen Tagen häufiger berichtet, dass der Agent von Odell Beckham und die Giants selber in den Vertragsverhandlungen mit dem Ziel natürlich, Odell Beckham deutlich besser zu bezahlen als Antonio Brown, sprich die 17 Millionen pro Jahr zu toppen. Sie sind in sehr, sehr engagierten und couragierten Verhandlungen und da wohl auch schon deutlich weiter als noch vor ein paar Wochen. Das heißt, vielleicht unter Umständen könnten wir da vor der Saison noch einen neuen Deal für Odell Beckham sehen.
Ja, es wäre nicht unwahrscheinlich, aber die Berichte sind auch so ein bisschen gegensätzlich. Also hatten wir da so ein bisschen das Gefühl, dass die jeweiligen Reporter von ihren Informanten, sprich Team und Agent, quasi unterschiedliche Informationen bekommen. Auf der einen Seite wird berichtet, dass das erste Angebot an Odell Beckham weniger als 16 Millionen pro Jahr war. Auf der anderen Seite berichtet Jason LaConfora, dass die Giants eigentlich relativ entspannte Verhandlungspartner sind und da relativ fair zu sein scheinen. Ja, man weiß nicht so genau, was dabei rumkommt, dass er mit 16,5, 17 Millionen pro Jahr nicht zufrieden sein wird, dürfte absolut klar sein und dass er auch über das 17 Millionen pro Jahr deutlich hinausgehen möchte, dass er Antonio Brown innehat im Moment als bestbezahlter Wide Receiver, das sollte eigentlich auch klar sein, weil das einfach eine Inflationssache ist und er zumindest gleichwertig auf einer gleichwertigen Stufe wie Brown anzusetzen ist.
Ja. Gehen wir weiter, so ein paar Storylines, die wir abarbeiten möchten für euch. Wäre jetzt die eine weitere interessante Story, die sich ereignet hat, schon im Vorfeld eines passenderweise dann Preseason-Spiels zwischen den Panthers und den Bills. Und zwar hat der Wide Receiver der Buffalo Bills, Calvin Benjamin, vormals bei den Panthers, von den Panthers gedraftet, als, ja, Hoffnungsträger auf der Position, jemand, der da den Steve Smith, die ja, Galionsfigur, würde ich mal sagen, bei den Panthers ablösen sollte als der Nummer 1 Receiver, nie wirklich sich so wirklich durchsetzen konnte, auch viel mit Verletzungen zu tun hatte. Der hatte dann, wie gesagt, kurz vor dem Preseason-Spiel gegen sein ehemaliges Team, die Panthers, dann in einem Radiointerview gesagt, dass er sich gewünscht hätte, auch im Nachhinein nicht von den Panthers gedraftet worden zu sein. Er hätte es besser gefunden, wenn er quasi in ein Team gekommen wäre mit einem etablierteren, vor allen Dingen auch besseren Quarterback, als es Cam Newton sei, denn die Ungenauigkeit von Cam Newton in seinen Pässen hätte dazu geführt, dass er eben nicht den Boost gehabt hat, den er eigentlich hätte haben müssen als talentierter junger Wide Receiver. Und schiebt so ein bisschen, naja, das auf Cam Newton, dass seine Karriere eben in Stocken geraten war und er dann eben nach Buffalo gerutscht oder getradet wurde. Er hat dann ein relativ gutes Preseason-Spiel auch gemacht, muss man sagen. Hatte ein paar sehr, sehr schöne Catches und die Story war natürlich aber davor dem Spiel, hatte versucht, Cam Newton dann auf ihn zuzugehen, beziehungsweise hat es auch geschafft. Also ein sehr, sehr interessantes Video. Thomas Davis, der Linebacker, sprach erst mit seinem ehemaligen Teamkollegen Calvin Benjamin, dann kam Cam Newton, mit einer Handbewegung hatte Thomas Davis den Veteran weggeschickt. Hat dann versucht, sich mit Kevin Benjamin zu unterhalten. Der hatte offensichtlich nicht so großes Interesse daran, sich dann mit Cam Newton zu unterhalten und dazu Stellung zu nehmen, bis er dann irgendwann Cam Newton resignierend so eine Handbewegung gemacht hat in Richtung Kevin Benjamin und davon getrottelt ist. Mhm. Jetzt gab es auch, muss man auch mal dazu sagen, einige Reporter, die Kevin Benjamin recht gegeben haben. Es ist natürlich nicht die feine Art, sowas dann öffentlich zu sagen, aber abgesehen von seiner MVP-Saison ist Cam Newton, hat er wirklich geschwächelt auch. Also war nicht unbedingt so ein Top-Notch-Quarterback, wie er eben in seiner überragenden MVP-Saison war. Naja.
Ja, du hast recht. Also ich meine, das ist ja auch die Sache. Kevin Benjamin wurde ja quasi genau aus dem Grund auch gedraftet, ne? Am Ende der ersten Runde in 2014, weil er eben ja sehr groß ist. 6'5", das sind, jetzt muss ich wieder umrechnen, ich glaube 1,95 Meter, ne? 1,95 Meter ist er groß.
1,96
Meter, ja, sowas um den Dreh. Und er wurde ja genau deswegen gedraftet, weil er halt eine größere Reichweite hat, ne, eine größere Armspanne. Und es sehr bekannt war, dass Cam Newton durchaus so ein bisschen Probleme hat, genau zu werfen, beziehungsweise speziell Probleme hat, konstant genau zu werfen. Wie du sagtest, 2015 war das, glaube ich, wo er MVP war, oder?
Ja, genau. Also er wirft immer sehr, sehr hoch, muss man sagen.
Genau, Genau, das ist so ein bisschen das Ding bei ihm und die Kritik ist berechtigt, finde ich ehrlich gesagt auch. Nur halt die Art und Weise, das sieht halt immer scheiße aus. Das sieht immer aus wie Sour Grapes, irgendwie schlechter Verlierer quasi. Das steht halt nie jemandem gut. Und auch wenn er noch so recht hat, das ist halt nicht die feine Art und deswegen macht man es nicht. Und ich würde halt auch eher sagen, so, na gut, da hätte ich jetzt auch nicht so einen Bock drauf. Ja, Sherman Dermott hat sich ja auch dazu geäußert und gesagt, es gibt immer einen Zeit und Ort, solche Dinge vorzubringen, sag ich mal. Und das war auf jeden Fall nicht der Ort, sagte er. Und das wird sich dann, ja, in diese Richtung hin entwickeln, denke ich mal. Man hat sich ihn zur Brust genommen, Kevin Benjamin, und gesagt, ja, so geht das nicht. Wir fahren hier eine saubere Organisation oder wie auch immer man das immer nennt. Da gibt es ja immer ganz schöne Begriffe im Coach-Speak. Und da wird man von da weiter gucken und hoffen, dass Benjamin jetzt nicht zu viel durch seine Äußerungen auffällt, sondern im besten Fall natürlich durch seine Produktion auf dem Feld.
Ja, auf jeden Fall. Also, aber es war natürlich eine recht interessante Situation. Ich habe mir einfach mal die Zahlen, die dann eben viele, weil viele sind natürlich Cam Newton zur Seite gesprungen. Viele haben aber auch gesagt, nee, Kevin Benjamin hat da recht. Ich habe mir einfach mal so ein bisschen die Zahlen angeguckt. Und wenn man das MVP-Jahr von Cam Newton rausnimmt, hat er 48 Siege zu 48 Niederlagen und einem Unentschieden. Eine Completion Percentage von 58, 229 Yards pro Spiel, 130 Touchdowns zu 89 Interceptions. Das sind natürlich auch absolut keine guten Werte.
Ja, es ist so Ryan Tannehill-Style, ne? So,
die Dalton-Line hat er damit vielleicht noch nicht mal überschritten, ja.
Ja, wobei, wer weiß, wie das mit der Dalton-Line dieses Jahr weitergeht. Ne? Die Bengals sind ja potenziell auch dieses Jahr ein bisschen geprimed für mehr Erfolg.
Findest du? Die Bengals sind für mich so ein absolutes Under-the-Radar-Team, was absolut überraschen würde, würden sie gut spielen. Und würden sie im Grunde genommen in der AFC North selbst hinter Cleveland landen, würde es auch gar nicht so großartig überraschen.
Ja, sie haben das Potenzial. Also ich sage nicht, dass es werden, aber sie haben das Potenzial. Aber gut, das hat ja jedes Team vor der Saison. Ja, ist vielleicht auch schwierig. Ich nenne das ab jetzt anders. Ich nenne das jetzt Fegefeuer. Irgendwie was mit Fegefeuer, das passt so gut.
Fegefeuer?
Ja, Fegefeuer ist nicht so schlimm wie die Hölle, aber halt auch nicht cool.
Ja, ist halt die Vorstufe so ein bisschen, ne?
Ja, genau. Also wie ist das theologisch? Man wartet im Fegefeuer darauf, dass der Tag des jüngsten Gerichts kommt. Dann wird entschieden, ob man in den Himmel kommt oder Hölle? Oder?
So ungefähr. Je schlimmer,
oder hab ich da
je schlimmer deine viel. Sünden waren, desto länger bleibst du drin.
Ja, ist es nicht so, dass man bis zum Ende der Tage daran bleibt? Nein. Ah, okay, nee, gut, dann weiß ich auch nicht. Also mein theologisches Wissen kommt hauptsächlich von Supernatural oder so.
Buffy.
Ja, Buffy, Mann der Dämonen, genau.
Ja, genau. Die haben bestimmt auch häufiger mit dem Fegefeuer zu tun. Was wollte ich als nächstes besprechen, jetzt wo du mich mit dem Fegefeuer etwas aus dem Konzept gebracht hast? Genau, ich hatte es anfangs angesprochen, wir haben Deflategate 2.0. Wir müssen das kurz ansprechen, auch wenn es sich viel, viel krasser anhört, als es wirklich war. Aber bei dem Spiel der Steelers gegen die Eagles wurde, ich glaube, im dritten Viertel ein Football gefunden und dann wurde, ja, nachdem er geprüft wurde, festgestellt, dass er nicht die ja, nötige Luft besaß. Oder wie soll man
das wissen? Luftdruck.
Den Luftdruck, danke. Und da wurden natürlich dann die Stimmen schon wieder groß. Okay, wie kann das denn passieren? Ist es vielleicht damals bei den Patriots ähnlich gewesen, dass es halt einfach so passiert ist oder nicht? Die Liga hat sich das natürlich schon angeguckt und hat gesagt, nee, das war jetzt ein Fehler des Herstellers, also Wilson, die ja die Footballs in der NFL herstellen, bereitstellen und alles in Handarbeit immer machen. Gibt es auch so einen wunderschönen Werbespot immer während der Saison, wo die dann an ihren Nähmaschinen von 1923 sitzen und diese Bälle zusammennähen. Es war offensichtlich ein Fabrikationsfehler.
Ja, so wirkt es. Also ich hatte mich auch kurzzeitig so ein bisschen so Redemption-mäßig gefreut, dass jetzt die Sache wieder ausgefahren wird und habe schon gedacht, so ja, entweder kann ich mich freuen, dass andere auch leiden müssen, nicht nur Patriots-Fans, oder aber ich könnte mich darüber aufregen, dass die NFL wieder mal mit zweierlei Maß misst und die Patriots ja sowieso immer nur schlecht behandelt. Und bevor jetzt wieder alle hier in Twitter ausrasten und sagen, so hey, die Patriots werden doch immer bevorteilt und so weiter. Ja, es ist so, wenn du einen Patriots-Fan fragst, dann sagt er dir, dass die Liga die Patriots unfair behandelt, und wenn du alle anderen fragst, dann sagen sie dir, dass die, dass der Rest der Liga unfair behandelt wird und die Patriots unfair behandelt werden. Es gibt für beide Seiten Argumente und schlussendlich glaube ich, dass es relativ fair ist. Dass es vielleicht sicherlich einige Ausschweifungen gibt in die eine oder andere Richtung, aber insgesamt gibt es da glaube ich nicht sowas wie so ein Patriots-Bias.
Nee, das glaube ich auch. Eine ganz wichtige Nachricht finde ich, da wir über Andrew Luck häufiger schon gesprochen haben in der Preseason, kommt er zurück, wann kommt er zurück, wir wissen es nicht, es gibt keine News etc. pp. Er war zurück, hat das Spiel gestartet gegen die, es ist ja gar nicht mehr die Legion of Boom, man muss sich da jetzt wirklich umgewöhnen, ist fast so schwierig wie Los Angeles Chargers.
Legion of Doom vielleicht, weil sie verdammt ist?
Ja,
aber das ist eigentlich auch eher ein positiver Ausdruck, das passt nicht so ganz, ne?
Naja, es ist auf jeden Fall nur noch, wenn er zurückkommt, Earl Thomas, der übrigens diese Woche in Texas war, nicht etwa bei den Cowboys, die ja gar nicht in Texas sind, glaube ich, momentan im Training Camp, sondern irgendwo in Kalifornien, sondern er war bei der University und hat da die Safeties so ein bisschen, ja, trainiert. Auf jeden Fall, er ist ja der einzige Überlebende, will ich hier fast sagen. Nein, der einzige, der noch da ist von der Legion of Boom. Aber ich wollte über Andrew Luck sprechen. Er war an zwei Scoring Drives beteiligt, sah sehr gut aus. Man hat ihm natürlich auch sehr, sehr viele Checkdowns gegeben. Also er hat sehr viel kurze Pässe auf den Running Back oder die Running Backs, es waren mehrere. Einen schönen Pass hatte er auf den Tight End über die Mitte. Also man sah es ihm noch so ein bisschen an, etwas verhaltener. Man hat ihm aber auch die Plays dafür gegeben, verhalten spielen zu können. Aber er ist zurück. Und wenn sich das so weiterentwickelt, könnte es wirklich so sein, dass er voll da ist für die komplette Saison.
Ja, das können, glaube ich, alle wirklich hoffen, ne? Weil es fehlt durchaus an qualitativen Quarterbacks. Und das ist ja auch jede Offseason immer wieder Thema, ob es jetzt die Rookies sind, die quasi frisch gedraftet werden, oder ein High-Profile-Quarterback quasi bei seinem neuen Team richtig durchstartet oder so. Das ist ja immer Thema, und gerade Andrew Luck, der ja nun auch wirklich ein sehr sympathischer Mann ist, da kann man so hoffen, dass es passiert. Und ja, es wirkt im Moment so, als wenn er tatsächlich eine echte Chance hätte, zurückzukommen. Und darauf kann man sich durchaus freuen.
Absolut. Kommen wir zu dem weiteren Thema, und zwar sprechen wir über die ganze Posse oder das Thema Nationalhymne. Denn wir hatten jetzt das erste offizielle Spiel, Football is Back, beziehungsweise ja nicht das erste, wir hatten ja noch das Hall of Fame Game, aber jetzt bei diesen Spielen in der gestrigen Nacht hatten wir Kenny Stills beispielsweise und Albert Wilson von den Dolphins, die gekniet haben während der Hymne, quasi den Protest weitergeführt haben, den vormals Colin Kaepernick, Eric Reid ins Leben gerufen hatten, und haben dafür wieder mal, so wie wir es vorher auch schon erlebt haben, sehr viel Unterstützung erfahren, beispielsweise von Eric Reid oder Colin Kaepernick, aber auch wieder sehr, sehr viel Schelte bekommen haben, sehr viel, Hate Speech auch abbekommen haben. Und die, wir hatten es berichtet, die NFL hat ja das ihre Policy ausgesetzt, ist weiter da in Gespräch mit der NFLPA, der Spielergewerkschaft, wie man das handhaben könnte. Ja, ich bin gespannt. Also das Thema wird uns weiterhin beschäftigen. Für Kenny Stills muss man wirklich sagen, er ist nicht nur der beste Wide Receiver, den die Dolphins haben, er ist auch extrem engagiert, couragiert in der Community bei den Dolphins, hat zum Beispiel den Service Award 2-mal in Folge in den letzten Jahren gewonnen, hat mehrere Programme laufen für junge, benachteiligte Menschen, war letztes Jahr Team-Captain und so wie es der Head Coach Adam Gase sagt, Entschuldigung, ist er einer der Modellangestellten, also wenn man es jetzt wortwörtlich übersetzt, also einer der, an denen sich die anderen so ein bisschen entlangziehen können, einer, der vorausgeht, der wichtig ist fürs Team. Und das ist zumindest ein schönes Zeichen, dass die Spieler sich da weiterhin dessen bewusst sind, das weiterziehen und weitertreiben und da nicht irgendwie eingeknickt sind.
Ja, es ist interessant. Also nebenbei hat auch Malcolm Jenkins von den Eagles, wenn ich mich jetzt nicht total vertue, ne?
Ja, absolut.
Wieso vertue ich mich da jetzt gerade? Nee, ich vertue mich nicht. Doch alles richtig. Er hat auch wieder seine klassische Faust erhoben, so ein bisschen in Anlehnung an die Black Panther-Bewegung aus der Bürgerrechtsbewegung aus den 60er Jahren. Black Power war, glaube ich, da das Stichwort, wenn mich da jetzt gerade nicht alles täuscht. Und auch vier Spieler von den Jacksonville Jaguars sind dann quasi nach dem Modell der neuen Anthem-Regelung in der Kabine geblieben. Und zwar auch nicht unbekannte Leonard Fournette, Jalen Ramsey, TJ Yeldon und Talvin Smith. Also insofern, die Geschichte ist nicht vorbei. Ich glaube, dass die Besitzer, die NFL, die Liga im Allgemeinen jetzt nach diesem Wochenende sich klar sein wird, dass sie da auf jeden Fall, wenn sie da Ruhe haben wollen, ein produktives Ergebnis einfahren müssen mit der NFLPA. Und spontan würde ich jetzt mal darauf tippen, dass das nur geht, wenn man diese 100 Millionen, die man ausgehandelt hat, um sie in soziale Zwecke reinzustecken, wenn man die nochmal deutlich erhöht. Ansonsten kann ich mir schwer vorstellen, dass man irgendwie so eine Geschichte hinbekommt, wo dann Donald Trump am Ende ruhig bleibt, was ja das eine Bestreben der Liga ist und auf der anderen Seite tatsächlich dann auch nicht wieder Spieler protestieren. Und das ist ja das Ziel der NFL und ich glaube, das kriegt man nur hin, indem man dann alle dazu bekommt, zu stehen bei der Hymne und gleichzeitig aber auch die Spieler natürlich dann auch finanziell unterstützt und sie dann ja irgendwie irgendwelche Incentives geben muss.
Ja, wobei ich glaube es nicht, denn die Spieler treten, und wir haben es so häufig ja auch schon besprochen, aber es ist einfach auch so wichtig, stehen für einen bestimmten Grund, der völlig außerhalb der NFL liegt, auch dem Wirkungsbereich der NFL liegt. Mhm. Und diesen Grund kann die NFL nicht bekämpfen, auch wenn sie quasi das Funding erhöht. Denn ja, die Spieler, der Grund, warum die Spieler stehen, die viele Menschen ja einfach nicht verstehen oder auch nicht verstehen wollen, ist eben ganz anderer. Und den kann die NFL nicht beheben, sage ich mal. Deswegen hoffe ich mir einfach nur, dass die NFL, wie gesagt, endlich mal Rückgrat beweist, sagt, wir hatten ja jetzt auch schon wieder einen neuen Tweet von Donald Trump dahingehend, einfach sagt, okay, wir stehen hinter den Spielern und lassen die Spieler machen, was sie wollen.
Hm. Ja, das ist sicherlich eine Möglichkeit, aber ich glaube, da hat die NFL extreme Angst vor. Die andere Möglichkeit wäre das, was ich ja auch schon mal vorgeschlagen habe, einfach zu sagen, okay, hey, wir hören euch Spieler und wir geben euch jetzt irgendwie bei jedem Spiel einen Spot 30 Sekunden lang, wo ihr eine Message transportieren könnt. Das, wo man halt wirklich, weiß nicht, irgendwie ein Educational kurzes Video macht, einen kurzen Clip oder so kurze Beispiele nennt. Zum Beispiel das Statement, was Malcolm Jenkins jetzt auch auf seinem Shirt hatte in der Vorbereitung bei dem Spiel, das hat er auch draufstehen gehabt, dass mehr als 60% aller Gefängnisinsassen in den USA People of Color sind. Mhm. Und auf der Rückseite hat er geschrieben, nahezu 5000 Kinder sind in Gefängnissen für Erwachsene. Und das sind ja so zentrale Punkte dabei. Das ist ja nicht das Einzige, aber diese Prison Reform Geschichte ist ein zentraler Punkt der Black Lives Matter Bewegung. Und ich bin nach wie vor auch der Meinung, dass man mit so Educational Videos, meinetwegen kurz vorm Spiel oder der erste Clip nach dem Halbzeitpfiff oder so, mit diesen Primetime-Slots auch wirklich tatsächlich mehr erreichen könnte, weil man damit vielleicht eben auch diese Trump-Leute erreichen könnte und eben aus diesem Fox and Friends News-Bubble so ein bisschen rausziehen könnte oder so. Ich glaube, dass das am Endeffekt sogar vielleicht am effektivsten wäre. Und das ist so eine Lösung, die ich mir vorstellen könnte, die auch für die NFL vertretbar wäre.
Ja, also auf jeden Fall, da wäre ich auch absolut dafür. Wie gesagt, generell im politischen Sinne erhoffe ich mir halt einfach nur eine etwas größeres Rückgrat einfach der Liga und den Spielern dann einfach ja die Chance zu geben, sich so auszudrücken, wie sie wollen. Weil für die Nationalhymne zu stehen oder nicht zu stehen, sagt eben nichts darüber aus, wie du mit dem Land, deiner Gesellschaft etc. pp. Stehst, sondern es ist einfach was ganz anderes, was die Spieler ausdrücken, und es hat nichts mit der Hymne zu tun. Es ist nur einfach der Moment, in dem sie eben das ausdrücken können. Deswegen, ich würde mir eben so eine Mischung wünschen. Also einerseits diese Educational Videos lieber als 200 Viagra-Spots aber auch trotzdem den Spielern die Möglichkeit geben und vor allen Dingen die Spieler nicht zu bestrafen. Das wäre mir eben sehr wichtig.
Ja, bestraft werden sie auch nicht werden. Also die Geschichte kannst du, glaube ich, knicken. Also jetzt, wo sie in die Verhandlungen eingetreten sind mit der NFLPA, hat sich die NFL ja auch eingestanden, dass sie im Prinzip diese Regelung, die sie veranlasst haben, gar nicht durchbringen können. Zum einen, weil es halt eine Zustimmung der NFLPA braucht irgendwie, weil der eigentliche Trick oder diese Spitzfindigkeit der NFL bestand ja darin, dass sie diese Regel gemacht haben und dass sie eben nicht Spieler bestrafen, weil wenn sie Spieler bestrafen würden, müssten sie quasi das dem CBA hinzufügen, und das geht nur, wenn die NFLPA dem Ganzen auch zustimmt, und das wäre ja niemals passiert. Deswegen sind sie diesen Zwischenschritt gegangen und haben gesagt, wir bestrafen die Clubs, und die Clubs können dann quasi teaminterne Regeln aufstellen, wie man sich dementsprechend verhält, und das ist ja schon so, ja, das ist Spitzwinkel-Advokatie, würde ich das jetzt mal nennen, ne? Ja. Und ich denke mal, dass da die NFL das gesehen hat, und da wird, glaube ich, eine recht spielerfreundliche Lösung am Ende bei rauskommen oder halt gar keine Lösung, und die Anthem-Regel wird über die Saison weiterhin ausgesetzt bleiben, und es wird halt so chaotisch laufen, wie es ist, dass Spieler protestieren, in der Kabine bleiben oder was auch immer, und Donald Trump sich daran bis zu den Midterms daran aufgeilt und Konflikt, den Keil mehr in das Volk hineinrammt oder in das Land.
Absolut, leider ja. Eine weitere Sache, die mich auch so ein bisschen umtreibt momentan, ist die neue Helmet Rule. Und jetzt haben wir, Football is back, Christian. Wir haben die ersten offiziellen Spiele. Wir haben auch die ersten offiziellen Calls gesehen bezüglich der neuen Helmet Rule. Und Entschuldigung, habe ich dich jetzt irgendwie abgeschnitten?
Nö.
Wolltest du zum vorherigen Thema, sonst hättest du auch kurz Bescheid sagen können.
Ja, ich fahre dir schon übers Wort.
Okay. Auf jeden Fall, die neue Helmet Rule ist für mich momentan so schwer zu greifen und hat für mich momentan das Potenzial, eben noch kontroverser und vor allen Dingen deutlich schwieriger zu handeln sein wird, als es die Catch Rule war, die wir ja jetzt so ein bisschen beziehungsweise nicht wir, aber die NFL hat sie so ein bisschen klarer definiert. Das sollte jetzt besser funktionieren in der kommenden Saison. Aber die Helmet Rule ist für mich immer noch sehr, sehr schwierig und vor allen Dingen auch schwierig zu deuten. Wir hatten, wie gesagt, in der Preseason jetzt einige Calls. Wir hatten sogar auch eine Ejection von, ich meine, Safety der Calls. Wir hatten mehrmals einen Call wegen dieser Regel, die völlig zu Recht war, wo eben Defenseless Receiver war, der mit dem Kopf, beziehungsweise wo der Verteidiger mit dem Kopf voraus ins Tackle gegangen ist. Wir hatten aber auch Fälle, in denen es völlig übertrieben war, in meinen Augen. Situationen, die total natürlich sind für den Football als Kontaktsportart. Wo ich mir frage, wie willst du das aus den Spielern rausbekommen? Und wenn es dann wirklich so weitergeht, wie wir es jetzt in der Preseason gesehen haben, mit höherer Intensität in der Regular Season, habe ich so ein bisschen Befürchtung, dass das Spiel völlig, völlig zerfahren sein wird.
Ja, also ich glaube, ich bin nach wie vor der Meinung, dass das so eine Sache ist, eine Regel ist, die jetzt in der Preseason viel gepfiffen wird, um den Teams und den Spielern ja das Ganze so ein bisschen einzubläuen, sag ich mal. Und dann wird unter der Hand während der laufenden Saison das Ganze deutlich reduziert, gerade auch das, wie oft das gepfiffen wird. So stelle ich mir das Ganze vor. So ist es häufig mit neuen Regeln, dass die auch diese Points of Emphasis, die immer jedes Jahr eingeführt werden, die werden zuvor immer in der Preseason deutlich härter ausgelegt, und dann in der Regular Season wird sich das, geht es halt runter. Aber insgesamt ist es wirklich schwer zu sagen, was dabei am Ende passiert, weil wenn sie wirklich Letter to the Law ausgelegt wird, dann würde wahrscheinlich 5 Spieler pro Spiel oder so mindestens durch diese Regelung rausfliegen. Und ja, da muss man einfach sagen, abwarten, Tee trinken und gucken, wie es am Ende passiert, weil keiner weiß es.
Ja, weil vor allen Dingen, du hast halt zwei Sachen, die extrem schwierig sind. Einerseits eben beispielsweise einfach zu gucken, geht er jetzt wirklich mit dem Helm voraus oder eben nicht. Was ist zum Beispiel mit Offensive Playern, die natürlich nicht von der Regel ausgenommen sind, ist ja auch richtig, aber Offensive Linemen zum Beispiel im Running Game, im Run Blocking zum Beispiel, willst du das immer wieder zurückpfeifen? Also ich glaube, das sind so Sachen.
Ja, oder auch umgekehrt, ne? Also im Prinzip wird dadurch quasi einen Bullrush von einem Defensive End oder Defensive Tackle unmöglich, ja, ne? Gegen den über einen Offensive Lineman. Das ist so eine Sache, da muss man einfach abwarten. Also man kann da viel drüber reden und es wurde sich auch viel drüber echauffiert und viel der Teufel an die Wand gemalt und am Ende wird man sehen, was bei rumkommt, ne? Wenn das jetzt wirklich so ausgelegt wird, dann wird's echt krass. Dann haben wir, glaube ich, eine kontroversenreiche Saison vor uns.
Werden wir sehen, wie lange sie im Fegefeuer bleiben wird, die Regel, ne? aber auf jeden Fall, es gibt ja im Grunde genommen immer zwei Regeln. Wenn man das in der Vergangenheit sieht, wenn die NFL irgendwas eingeführt hat, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Regel wird überhaupt nicht befolgt, sodass man sich am Ende der Saison sagt, gab es da nicht mal irgendwie eine Regel, habe ich irgendwie nicht mitbekommen. Oder sie wird am Anfang so exzessiv viel gepfiffen, dass man dann irgendwann zum Start der Playoffs spätestens sagt so, jetzt gucken irgendwie pro Spiel so und so viele Millionen mehr Leute Football, macht mal ein bisschen weniger, ähnlich wie zum Beispiel im Super Bowl mit der einen oder anderen Regel, Catch Rule etc. im Vergangenen, dass man da eben sagt, okay, lass uns mal einfach, was das Regelwerk, ein paar Jahre zurückgehen für diese wichtigen Spiele.
Ja, definitiv. Ich meine, das ist ja auch naheliegend. Man möchte nicht, dass diese zentralen Spiele, gerade die Playoffs sind ja wirklich zentrale Spiele und zum Ende der Saison hin, wo es dann darum geht, dieses eine Spiel gewinnen oder verlieren, um dann in die Playoffs zu kommen. Das sind ja so Sachen, die möchte man dann nicht wirklich von Schiedsrichtern entschieden sehen. Ne?
Ja, aber das ist halt, es führt halt die Regel ad absurdum irgendwie.
Ja, okay. Aber das ist ja in jedem Spiel so. Also ich meine, ob du jetzt im Fußball ein Finale hast, da wird sicherlich auch anders gepfiffen als im Achtelfinale. Aber abgesehen davon, dass die Schiedsrichter, glaube ich, sowieso nicht alle wirklich konstant arbeiten.
Wo? Im Fußball?
Ja.
Konstant im Sinne von während des Spiels nicht?
Nee, im Sinne von unterschiedliche Teams.
Ach so, und, okay, ja. Ne?
Und das hast du natürlich in der NFL auch. Da hast du flaggenfreudigere Werfer und Flaggenleute, die eher mehr laufen lassen. Das stimmt natürlich. Aber du hast ja halt den großen Unterschied, dass sie alle konzentriert unter einem Verband arbeiten, mehr oder weniger, und nicht dann irgendwie aus verschiedenen Ländern kommen oder so.
Korrekt. Was aber auch immer dazu führt, das frage ich mich auch immer, wie objektiv die dann immer sein können. Weil du hast dann irgendwie Leute.
NFL-Schiris, oder?
Ja, die kommen dann halt irgendwie, ich meine, der Regionalpatriotismus ist in Amerika ja genauso groß wie der Gesamtpatriotismus. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie einen Schiri hast, der irgendwie aus dem Süden kommt und irgendwie dann ein Spiel pfeift von einem Südstaatenteam, weiß ich nicht. Bin ich manchmal auch so ein bisschen, frage ich mich, aber anderes Thema.
Mehr habe ich noch nie drüber nachgedacht. Habe ich aber noch nie was von gehört.
Ja, oder keine Ahnung, er ist irgendwie Alumni von Georgia, ja. Ohio State, und dann geht's gegen ein Team, da kommt irgendwie gerade der Rookie von, weiß ich nicht, Michigan, und die haben die abgezogen im letzten Jahr, dann, keine Ahnung, irgendwie so vielleicht. Was hast du noch zu Preseason einzuwerfen?
Zur Preseason selber nicht mehr so viel. Es gibt halt so ein paar Verletzungen, die wir vielleicht so ein bisschen runterrattern.
Ja, ratter mal los.
Fortgeschritten in der Zeit. Nicht unbedingt Verletzung, aber Colts Guard Jack Muhort hat seinen Ruhestand quasi verkündigt, nachdem er jetzt 4 Saisons bei den Colts gespielt hat. Er hat viel mit Verletzungsproblemen gekämpft und das hat die Colts auch oft wirklich so ein bisschen aus der Bahn gebracht. Dieses Jahr können sie seinen Verlust, glaube ich, deutlich besser verkraften. Also Second-Rounder Brandon Smith, das wird wohl ganz okay sein. Für ihn natürlich schade, wenn nach 4 Jahren dann ist wieder diese Average-NFL-Career, obwohl er ein hoher Draftpick, weiß ich gar nicht, aber auf jeden Fall ein solider Spieler war. Die Karrieren gehen schnell den Bach hinunter. Ne?
Ja.
Dann wurde Kenny Vaccaro gesigned als Ersatz für Jonathan Cyprian von den Titans. Da hatten wir auch festgestellt, dass, nicht wirklich, das Websheet war das zumindest, nicht so richtig Eric Reed selber erwähnt hat. Das wirkte so, als wenn er das so ein bisschen gerne beiseite lässt, damit das diese ganze Kontroverse nicht aufkommt, weil Eric Reed, der ja wie Kaepernick im letzten Jahr, beziehungsweise vor 2 Jahren mit den Protesten angefangen hat, immer noch ohne Vertrag, der meines Erachtens bessere Safety als es Kenny Vaccaro ist.
Absolut.
Und dementsprechend eine etwas merkwürdige Geschichte noch, da die Geschichte da war, dass es wohl einige Flüge gab, die geplant wurden, die dann wieder gecancelt wurden, die Flüge, und deswegen ist Eric Reed nicht zu einem Workout nach Tennessee gekommen. Das hört sich auch alles so ein bisschen halbgar an und so ein bisschen mauschelig irgendwie doch nach wie vor. Und Eric Reed hat ja gleichzeitig auch noch eine Klage laufen gegen die Cincinnati Bengals, weil die ihn beim Einstellungstest oder Gespräch oder wie auch immer gefragt haben, ob er denn noch weiter knien will. Und dann hat er gesagt, ja. Und dann haben sie gesagt, okay, wir melden uns. Und dann haben sie sich nicht mehr gemeldet. Also die Geschichte, auch da ist die Black Lives Matter Bewegung immer noch in der NFL am Start. Dann ein bisschen Randall Cobb macht mir ein bisschen Sorgen, der Wide Receiver der Green Bay Packers, der ich glaube ein paar Tage nicht trainiert hat, weil er verletzt war, und jetzt ist rausgekommen, dass er am Fuß operiert wurde. Er wurde in der Offseason auch mit so einem Walking Boot gesehen, und diese Verletzung, die ihn jetzt am Training gehindert hat, ist wohl dieselbe an seinem operierten Fuß. Das ist so eine Sache, die könnte problematisch werden, gerade Wide Receiver mit Fußverletzungen ist häufig problematisch. Und da muss man sehen, wie er da zurückkommt. Gerade auch, weil Rodgers sich ja jetzt im Training Camp relativ, pissy gezeigt hat. Also der war richtig angepisst, was seine Rookie-Wide-Receiver im Speziellen anging. Und da doch ein ordentliches Maß an, Enthusiasmus hat fehlen sehen. Oder wie soll man das nennen?
Naja, ich meine, Aaron Rodgers ist halt auch relativ verwöhnt, muss man halt auch einfach mal vielleicht auf der anderen Seite dazu sagen. Also wenn man sich seine Karriere anguckt, als er seinen Super Bowl gewonnen hat, hatte er Leute wie Jordy Nelson, Donald Driver, James Jones, wen hatte er noch? Noch einen. Von dem habe ich sogar ein Autogramm, aber jetzt fällt mir der Name nicht ein.
Tote Luft ist nicht gut für den
Podcast. weiter geht's. Auf jeden Fall, da hatte er halt 4 absolut Top-Wide-Receiver, und auch in den Jahren danach hatte er immer der Name, der mir nicht einfällt, plus Jordy Nelson, dann kam Randall Cobb dazu, dann hatte er mit Jermichael Finlay einen sehr, sehr starken Tight End, der zwar viel verletzt war. Jetzt hat er Devontae Adams, jetzt hat er Jimmy Graham bekommen, der Top-Tight-End neben Gronk und Travis Kelce. Also das ist jetzt nicht so schlecht. Also da haben andere Quarterbacks deutlich mehr Probleme.
Ja, und jetzt die Packers haben ja, so ein bisschen nachgelegt im Draft. Sie haben jetzt 3 Quarterbacks, Wide Receiver gedraftet.
Greg Jennings, erst mal wieder.
Ach, Greg Jennings, genau. Ja, hast recht. Unter anderem Jamon Moon würde ich den jetzt nennen.
Ja.
Jamon Moon. Schon, Irgendwie so in diese Richtung in der in 4. Runde. Ja, es ist nicht immer so leicht auszusprechen, wenn man den Namen vorher noch nie gehört hat, wie er denn ausgesprochen wird. Ja. Ich gebe da mein Bestes. Dann in der 5. Runde haben sie noch, in der 5. Runde, Marquez Valdes-Scantling, auch ein Wide Receiver. Und dann natürlich den St. Brown, den Wide Receiver mit den deutschen Wurzeln in der 6. Runde. Also da haben sie ein paar Rookies reingeholt. Aber gut, gerade bei Wide Receivern, eigentlich bei jedem Draftpick, ist die Transition, die Übergangszeit ist halt immer schwierig. Und Aaron Rodgers scheint nicht ganz so zufrieden zu sein.
Ja, aber man muss jetzt wirklich sagen, gemessen mit anderen Receiving Corps ist das jetzt bestimmt nicht top-notch, aber es ist jetzt auch nicht schlecht.
Okay, weiter mit den Verletzungen. Die Cardinals haben auch ein bisschen Probleme, und zwar hat der Center Shipley hat sich das Knie verdreht, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er sich das Kreuzband gerissen. Nun soll Arizona-Rookie Mason Cole die Starting-Center-Rolle übernehmen. Da wird man sehen, was das am Ende so bedeutet. Ne? Die Offensive Line ist da jetzt auch nicht unbedingt unwichtig.
Nee, wenn sie dann vielleicht, weil wir können davon ausgehen, dass Sam Bradford nicht so viel spielen wird.
Das ja, vor allen Dingen, wenn die Offensive Line nicht funktioniert, ne?
Ja, dann ist er halt nach 2 Spielen draußen und dann kommt Josh Rosen rein und ein Rookie-Quarterback hinter einer instabilen O-Line ist natürlich, haben wir in den vergangenen Jahren gesehen, wie schnell das dann auch sehr, sehr böse enden kann.
Ja. Dann haben die Panthers auch ein bisschen Pech gehabt, auch wieder in der Offensive Line. Wide Tackle Darrell Williams hat sich das MCL, ja, ich weiß nicht, ob er es gerissen hat, auf jeden Fall daran hat er sich verletzt und die Kniescheibe ausgekugelt. Eine Patella-Luxaktion, das habe ich auch schon mal gehabt, das wäre sehr unangenehm.
Ja.
Nicht sonderlich gut, die Panthers haben ja auch ihren Top Offensive Guard Andrew Norwell für, ich glaube, 13,3 Millionen an die Jags verloren in der Offseason. Also im Jahr. Dementsprechend, tja, es ist nie so schön, wenn dann auch noch an einer weiteren Position in der Offensive Line, nachdem so ein Free Agent abgegangen ist, da ja Veränderung eintritt. Und naja, man kann auf jeden Fall darauf hoffen, dass Williams in der Saison vielleicht noch zurückkommt, denn ich glaube, auf der Injured Reserve ist er noch nicht.
Ja, aber sieht nicht gut aus auf jeden Fall. Ne? Das kann man schon mal festhalten. Ja.
Also gut ist es auf jeden Fall nicht, da hast du recht. jetzt weiß ich nicht, ich habe mir Cardinals geschrieben, aber Daniel Sorensen ist ja von den Chiefs. Ja, der hat sich Gott sei Dank nicht das Kreuzband gerissen. Da haben die Chiefs Glück gehabt. Er wird wohl unter Umständen den Start der Saison verpassen, aber auf jeden Fall zurückkommen. Da so einer Kugel nochmal so ein bisschen ausgewichen. Und dann haben wir noch eine weitere Nachricht aus der Offensive Line, und zwar der Guard der Vikings, Nick Easton, hat sich in dieser Woche einer Operation unterzogen, um eine Bandscheibe in seinem Nacken. Ist das auch eine Bandscheibe im Nacken?
Keine Ahnung, ich bin kein Arzt, aber ja, die Wirbelsäule geht ja irgendwie.
Ja, ich weiß nicht, Bandscheibe verbindet man immer so mit unterem Rücken, ne? Aber ja, auf jeden Fall irgendwie
ja, doch.
Ein Wirbel oder was auch immer im Nacken hat er sich korrigieren lassen.
Wer hat die Operation gemacht? Peyton Manning?
Nee, Müller-Wohlfahrt.
Peyton Manning hat ihn wahrscheinlich dann über seine Frau
HGH bestellt.
Genau, zur besseren Heilung gewesen sein.
Ja, auf jeden Fall schon ganz nette, ganz interessante Geschichte bei Kirk Cousins, der neue Quarterback der Vikings, ist ja euch wahrscheinlich auch allen bekannt, dass er da ja der neue Star im Hause ist, hat sehr viel Verletzungspech gehabt mit seinen Offensive Lines. Und zwar hat er in 2017 die drittmeist verletzte Offensive Line gehabt, in 2015 die fünftmeist verletzte und in 2016 die zehntmeist verletzte. Also er hat zumindest Erfahrung, was das angeht, mit nicht perfekten Offensive Lines zu spielen. Ob er es dann gut kann, das wird sich zeigen müssen. Aber naja.
Ja, zumindest haben die Vikings einen Schritt nach vorne gemacht innerhalb der letzten 2 Jahre von einer echt schlechten Offensive Line zu einer stabileren O-Line. Und in Washington hat er letztes Jahr ultra viele Probleme, was die O-Line angeht, die ja sonst eigentlich relativ gut ist.
Genau. Und als letzte Verletzungsnachricht, das ist auch eine, die wir dann eher in unserem Pet-Spot näher beleuchten werden. Malcolm Mitchell, der so ein Fanliebling, würde ich fast sagen, zumindest war ein Liebling von mir, wurde jetzt von den Patriots entlassen. Allerdings nicht aufgrund seiner Verletzung, sondern eher, weil er nicht gesund bleiben konnte. Das ist so das, was man hört. Es war auch immer so ein Ding bei ihm, dass er irgendwie 1-2 Tage trainiert hat und dann wieder 2-3 Tage aussetzen musste. Also der hat echt Probleme mit seinem Knie. Der wurde entlassen und ist jetzt Free Agent. Und ich meine, dass er durchaus auch anstrebt, zu Beginn der Saison irgendwo bei einem Team wieder unterzukommen.
Aber muss er durch die Waiver Wire jetzt durch?
Das Waiver Wire ist er durch.
Ist er durch? Okay.
Genau, und da wird man sehen, was passiert, ob er schafft.
Ja, man kann es noch hoffen.
Da wir ja gerade beim Petspot waren, können wir auch direkt noch das andere Patriots-Thema ansprechen, das wir jetzt heute hier haben. Falls ihr neuere Zuhörer seid und euch wundert, warum wir so wenig über die Patriots sprechen, das ist halt, liegt halt daran, dass wir nochmal einen separaten Patriots-Podcast haben und da die Sachen intensiv besprechen und erzählen in diesem Podcast eigentlich immer nur so die wichtigeren Dinge, sag ich mal, benennen. Und zwar, da wäre noch der Punkt, dass Tom Brady so eine kleine, so ein kleines Bonus aus seinem Vertrag bekommen hat. Und zwar hätte er dieses Jahr 15 Millionen verdient und jetzt haben die Patriots wohl 5 Millionen in Performance-Based Incentives, also in so Eskalationsstufen quasi in seinen Vertrag hineingepackt. Nun ist so ein bisschen die Frage, was sind das für Bonusse, die er dann quasi erreichen muss, ne? Weil das ist ein bisschen schwierig, was will man da mit ihm machen? Ich meine, letztes Jahr ist er All-Pro geworden und da, naja, wir werden sehen. Aber auf jeden Fall bekommt er mehr Kohle und das dürfte Brady sicherlich glücklicher machen.
Das sind vielleicht auch seinen, so, bestimmt so Boni wie ein XXL Cheeseburger essen.
Oder die Torte, die er zum Training Camp bekommen hat, komplett alleine essen.
Oder keine Ahnung, eine Flasche Bier trinken oder so.
Ja, sowas. Also das macht er ja nicht.
Und das hinter hier vor so einer Glasscheibe und dann sind die Alex Guerrero auf die andere Seite von der Glasscheibe.
Der klopft dagegen. Nein, du musst nicht.
Trink das nicht, das ist ganz schlecht für dich.
Ihr seht, wir sind bei dem Patriots Podcast auch nicht unbedingt Kategorie Homer-Fans, sondern auch eher etwas humoristisch-kritisch.
Ja, oh, das hast du schön gesagt. Genau, unser Petspot wird auch in der nächsten Woche definitiv auch wieder laufen. Und ja, natürlich auch hier unser NFL Tuesday wieder auf dem gewohnten Sendeplatz.
Genau. Ja, im Prinzip hätte ich jetzt nur noch mit Khalil Mack, aber das können wir demnächst auch nochmal machen, weil der wird ja so schnell wohl nicht wieder an den Start gehen. Der hat keinen Bock weiter zu spielen, auch wenn es ihn $800,000 kostet pro Preseason-Spiel, dass er nicht spielt. Aaron Donald ist ähnlich, der hat auch nicht so wirklich Bock ins Training Camp zu gehen und riskiert dafür, ich glaube, $400,000 pro Spiel, dass er nicht spielt in der Preseason. Beide wollen endlich einen neuen Vertrag haben, beide haben auch einen neuen Vertrag verdient. Mal gucken, was da so passiert. Jetzt so ein bisschen hat man immer mehr Gerüchte, dass Khalil Mack getradet werden könnte. Das wäre natürlich auch sehr spektakulär, ne?
Ja, das wäre so ein Gruden-Ding. Also das wäre wirklich sehr, sehr spektakulär.
Vielleicht ist Khalil Mack ihm zu jung.
Ja, vielleicht. Vielleicht spielt er auch zu viel mit dem Handy oder sowas. Mit dem Smartphone.
Das kann auch sein.
Aber was ich ja auch sehr interessant fand, da habe ich jetzt gar nichts mehr gehört. Es gibt ja diese Joint Practices jetzt, die wir jetzt auch in den nächsten Wochen immer wieder erleben werden. Ja. Sprich, das eine Team besucht das andere und man trainiert dann eben
zwei Tage
parallel oder dann auch manchmal zusammen. Sprich, dann gibt es dann auch wirklich so ein bisschen so ein Scrimmage.
Genau.
Auf jeden Fall haben die vor dem Preseason-Spiel jetzt vergangene Nacht die Ravens und die Rams ein Joint Practice abgehalten bei den Ravens. Und da sind jetzt zwei der absoluten Streithähne aufeinander getroffen. Ich habe gar nicht geguckt, was passiert ist. Nämlich Aqib Talib und Michael Crabtree. Aqib Talib, der es ja zu einer gewissen Tradition gemacht hat, dem armen Crabtree seine schöne Goldkette. Genau, immer schön die Goldkette vom Hals zu reißen. Ich weiß nicht, wie das da im Training Camp abgelaufen ist.
Ich habe nichts weiter auch gehört. Ich habe nur ein Zitat gehört, entweder von Crabtree oder von Talib, dass die quasi den Beef begraben hätten, das Kriegsbeil begraben hätten.
Ja.
Also scheint da nicht wirklich was Berichtenswertes passiert zu sein.
Wäre mega, mega lustig gewesen, wenn Crabtree, wie diese eine, jetzt fällt mir der Name nicht ein, von dem Rapper, mit der man diese riesen Goldkette mit den Uhren und so um hat.
Flavor Flav.
Ja, genau. So aufs Trainingsfeld gelaufen mit so einer riesen Goldkette.
So eine Goldkette und dann so eine Ikea-Uhr da dranhängen, ne?
Ja, oder so eine wirkliche Fahrradschloss-mäßige Eisengoldkette,
oh, ja.
Die
ja,
Talib ihm nicht abreißen kann. Obwohl, das ist so gefährlich, reißt ihm noch irgendwie den Kopf ab. Okay, das war's.
Ja,
soweit.
Genau, ja.
Wir sind am Ende angekommen. Vielen
Dank. Wir müssen uns echt angewöhnen, dass wir nicht immer mit so luftleer die ganze Sache beenden, sondern mit Enthusiasmus.
Das war's doch. Die Crabtree-Story war das Ende. Wir danken euch. Hört nächste Woche wieder bei uns rein, bei unseren beiden Podcasts. Bis dahin, Rate and Review, gerne, iTunes. Schöne Woche, schönes Wochenende euch. Bis dahin, ciao.